Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Die Union arbeitet an ihrer Kanzlerkandidatur. Markus Söder beschrieb heute eine für CDU und CSU düstere Ausgangslage.
Noch nie ist die Union in so kurzer Zeit in Umfragen in der Wählergunst gesunken. Umfragen sind nicht alles, aber sie sind ein deutlicher Maßstab und sie sind auch ein deutlicher Hinweis darauf, was die Bevölkerung denkt. Und wir können uns hier nicht abkoppeln von der Mehrheit der Menschen in unserem Land. Die Situation ist nicht einfach und die Weichenstellung bedeutet nicht etwa, mit wem wir regieren, das war die Frage vor einigen Wochen, sondern ob wir überhaupt noch regieren.
Inzidenz 136. Die Bundesregierung bereitet landesweit einheitliche Corona-Regelungen vor und AKK und KSK. Die Bundesverteidigungsministerin muss zur Munitionsaffäre im Kommando Spezialkräfte Rede und Antwort stehen. Ab 18:40 unser Hintergrund: ausgebremst, Jugendliche in der Corona-Zeit. Geschichte wiederhole sich nicht, aber sie habe ihre Gewohnheiten, hat ein französischer Historiker geschrieben. Wieder einmal hat ein Politiker der CSU den Hut für die Kanzlerkandidatur der Union in den Ring geworfen, Markus Söder. Das Problem: im Ring liegt bereits ein anderer, nämlich Armin Laschets Hut. Dem CDU-Vorsitzenden stärkten heute Präsidium und Parteivorstand den Rücken. Und da die CDU in 15 Ländern politisch handelt, die CSU aber nur in einem Freistaat, könnte dies vorentscheidend gewesen sein. Allerdings, in den Umfragen schneidet Markus Söder deutlich besser ab als Armin Laschet. Katharina Hamberger berichtet.
Eine Abstimmung gab es nicht. Dennoch ist das Signal aus der Sitzung der CDU-Gremien recht klar. Man steht hinter dem Parteivorsitzenden, will mit Armin Laschet als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl ziehen.
Wir haben dabei unserem Bundesvorsitzenden eine klare Unterstützung ausgesprochen und deutlich gemacht, dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten,
sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier nach der Präsidiumssitzung. Auch im Vorstand soll es breite Zustimmung für Laschet gegeben haben. Unter anderem soll Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble laut Teilnehmerkreisen gesagt haben, Laschet bringe alles mit für die Herausforderungen einer Kanzlerkandidatur. Und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte bei der anschließenden Pressekonferenz:
Es geht um die Fähigkeit zu führen, aber es geht auch um die Fähigkeit zusammenzuführen und ein Team anzuführen. Es geht also um die ganze Breite der Union. Es geht um die Modernisierung unseres Landes. Es geht also um die Integrationskraft, nicht nur für beide Parteien, sondern für die gesamte Gesellschaft. All dies verkörpert auch nach einhelliger Auffassung der Wortmeldung, die wir heute erlebt haben, am besten Armin Laschet.
So Ziemiak. Laschet selbst sagte, er freue sich über die große Unterstützung.
Auch die vielleicht bei der Bundesvorstandswahl andere Kandidaten gewählt haben, haben mir ihre Unterstützung zugesagt, aus allen Landesverbänden, aus den Vereinigungen.
Dass er das noch einmal betont, dürfte auch als Signal in Richtung München gedacht sein. Eines, das zeigen soll, wie groß die Unterstützung für ihn ist. In der Pressekonferenz hält er dann auch eine kleine Bewerbungsrede. Er wolle die Klimaschutzfragen mit den wirtschaftlichen Fragen verbinden. Zudem wolle die CDU ein vielfältiges Land.
Wir wollen Millionen Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte, die unsere Werte teilen, ebenfalls zu Wählerinnen und Wählern der Union machen. Und die Chance ist so groß wie nie.
Außerdem nannte der CDU-Chef die Europapolitik als einen seiner Schwerpunkte. Aber bei der Frage, wer Kanzlerkandidat der Union wird, sind es nicht die Inhalte, die allein entscheidend sind. Schon seit Wochen liegt Armin Laschet in den Umfragen hinter Markus Söder, der es sich nicht nehmen ließ, das auch immer wieder zu betonen. Auch dies sei in den CDU-Gremien erörtert worden, sagt Laschet, aber viele hätten deutlich gemacht, wie schnell sich diese Werte ändern könnten.
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut. Das hat mich geprägt, das hat mich übrigens bisher erfolgreich geprägt und das wird mich auch in Zukunft prägen.
Sprich, für ihn sind die aktuellen Werte kein Grund, nicht Kanzlerkandidat der Union werden zu können. Laschet will nun mit Markus Söder sprechen. Dabei geht es auch um das weitere Prozedere. Unter anderem dürfte eine Frage sein, welchen Einfluss die Bundestagsfraktion von CDU und CSU noch haben kann. Diese kommt morgen zusammen. Von dort kommt die Forderung, mindestens in die Entscheidung mit einbezogen zu werden, wenn nicht, sie sogar durch eine Abstimmung herbeizuführen. In der Unionsfraktion gibt es auch in den Reihen der CDU einige Unterstützer für den CSU-Chef. Laschet schien das heute gelassen zu sehen in Anbetracht der Unterstützung durch die Parteigremien, drängt aber auf eine schnelle Entscheidung.
Alle Fakten liegen auf dem Tisch. Die Probleme, die wir diese Woche noch zu lösen haben, sind so groß, dass wir nicht mehr mit unseren innerparteilichen Themen uns beschäftigen sollten, sondern mit den großen Aufgaben, die jetzt vor Deutschland heute, morgen, in dieser Woche und in den nächsten Monaten liegen.
Laschet scheint lieber heute oder morgen eine Entscheidung herbeiführen zu wollen, als noch zu warten. Es ist jedoch fraglich, ob er sich darauf mit der CSU verständigen kann.
Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Armin Laschet trat am Mittag vor die Presse. Nachmittags sprach sich das Präsidium der CSU einstimmig für Markus Söder aus. Der äußerte sich gegen 16.30 Uhr. Söder hatte gestern angekündigt, er werde ohne Groll mit Laschet zusammenarbeiten, sollte dieser die Union in die Bundestagswahl führen. Michael Watzke in München, wo setzte Söder heute seine Schwerpunkte?
Also inhaltlich hat er es in der Pressekonferenz bei einer Abgrenzung gegenüber der AfD getan, bei einer Annäherung an die Grünen, Stichwort Versöhnung von Ökologie und Ökonomie, die Überwindung der Pandemie sei ihm wichtig, aber natürlich hat er auch viel über Umfragen gesprochen, denn er weiß und er weiß, dass das die CDU weiß, die Umfragen sprechen gerade eher für Markus Söder und das seien auch keine Momentaufnahmen, so Söder, und wichtig sei ihm,
Personen spielen nochmal eine zentrale Rolle. Das haben wir bei Landtagswahlen gespürt. Heute ist es so, dass auch da es nicht so ist, dass die Parteien die Personen ziehen, sondern umgekehrt die Personen die Parteien.
Jeder dieser Sätze war ein Stich, eine Provokation an Armin Laschet, auch wenn sie sehr, sehr schön und brav verpackt war und Söder immer wieder gesagt hat, er habe Respekt vor Armin Laschet, er sei freundschaftlich verbunden mit ihm, aber so wie er sich heute präsentiert hat, da hat er keinen Zweifel dran gelassen, er glaubt fest daran, er wäre der bessere Kandidat.
Allerdings steht die CDU-Führung jetzt hinter Laschet. Warum zieht Söder seine Kandidatur nicht zurück?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er meint es ernst, er will wirklich Kanzler werden und zieht das bis zum Ende durch, oder er holt den letzten Tropfen an politischem Kapital heraus, den er bekommen kann. Er ist heute gefragt worden in der Pressekonferenz, ob man nicht sagen könne, dass er wortbrüchig geworden sei. Und er sagte,
nein, kann man nicht.
Und den Blick, den Söder dabei aufgesetzt hat, war der unschuldigste Blick, den dieser Franke hinbekommen kann. Er sagt, ja, der Vorstand der CDU, das Präsidium habe sich zwar einstimmig für Laschet ausgesprochen, aber man müsse auch in die Partei hineinhorchen, denn sonst erleide man in einem Wahlkampf Schiffbruch. Also es sei wichtig, die ganze Partei mitzunehmen und deshalb müsse man jetzt erstmal beispielsweise durch die Befragung der Fraktion herausfinden, ob es wirklich eine breite Mehrheit in der CDU für Armin Laschet gebe.
Würde es Söder schaden, wenn er leer ausginge?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass er in Bayern, auch dann, wenn er die Kanzlerkandidatur nicht bekommt, dafür nicht bestraft würde, sondern eher belohnt würde. Viele in der CSU wären eigentlich froh, wenn er nicht Kanzler wird, gerade in der Landtagsfraktion. Die wollen Söder hier in Bayern behalten. Aber er wird sicherlich nicht politisch darunter leiden, wenn er den Zuschlag nicht bekommt. Wenn er aber deutlich macht, ich hätte es gekonnt. Und wenn er den Bayern auch den Stolz gibt zu sagen, ich hätte es besser gekonnt.
Wie denkt Söder über Laschet?
Ich glaube, er nimmt ihn nicht wirklich ernst. Ich habe ja vorher diesen O-Ton gespielt, Personen ziehen Parteien. Ich glaube, er sieht in Laschet einen Teamplayer, aber für einen Political Animal wie Markus Söder, der auch durchaus mit Ellenbogen kämpft, da ist Armin Laschet einfach nicht der Richtige an dieser Stelle. Er hat das am Ende so gesagt, man müsse den Leuten erstmal erklären, also auch den Wählern erklären, warum man sich am Ende nicht für ihn, sondern für Armin Laschet entscheide, weil er doch der Erfolgversprechendere sei. Ich paraphrasiere da so ein bisschen. Und da habe ich schon den Eindruck gehabt, Armin Laschet ist für Markus Söder jemand, der nett ist, aber nicht hart genug für diesen Wahlkampf um die Kanzlerschaft.
Können Sie sich vorstellen, dass Söder für Laschet Wahlkampf führt?
Das muss er, denn sonst schadet sich Söder selber. Wenn der Eindruck entsteht, auch innerhalb der CDU, dass Söder nicht loyal ist, dann hat er ein Problem und ich glaube, dann schadet er sich langfristig. Das muss er jetzt tun und er hat ja auch ein Interesse, denn schließlich, wenn Laschet Kanzlerkandidat ist, dann muss die CDU und die CSU gut abschneiden, denn sonst tut es beiden weh. Also Söder muss sich dann einreihen, das wird ihm nicht leicht fallen. Ich glaube, er wird es tun, aber tief in sich drin ist Söder davon überzeugt, er wäre der bessere Kanzlerkandidat und auch der bessere Kanzler.
Michael Watzke, unser Landeskorrespondent in Bayern. Die Union und die K-Frage, dazu Kommentare ab 19.05 Uhr, außerdem zum Parteitag und zum Wahlprogramm der AfD. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. 16 unterschiedliche Corona-Strategien in Deutschland stiften Verwirrung. Morgen will sich das Bundeskabinett mit landesweit einheitlichen Regeln beschäftigen. Ein Gesetzentwurf liegt auf dem Tisch. Umstritten ist dabei vor allem eine geplante nächtliche Ausgangssperre. Außerdem die Dauer der Einschränkungen oder die Testpflicht in Unternehmen. Unterdessen melden Forscherinnen und Forscher, das Virus ist vor allem in geschlossenen Räumen gefährlich, nicht im Freien. Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio.
Zur Eröffnung der digitalen Hannover-Messe macht die Kanzlerin noch einmal Druck. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hängt ganz entscheidend davon ab, wie schnell wir die steigenden Infektionszahlen in den Griff bekommen, betont Angela Merkel. Geht es nach ihr, wird noch in dieser Woche ein verschärftes Infektionsschutzgesetz beschlossen. Die Zeit laufe uns davon.
Die Auslastung der Intensivstationen in unseren Krankenhäusern nimmt wieder zu. Und wir müssen sagen, dass diese dritte Welle für uns vielleicht die härteste ist. Und um sie zu brechen, ist natürlich die wichtigste Waffe, die wir haben, das Impfen. Und das Testen hilft uns, eine Brücke zu bauen, bis das Impfen wirkt.
Doch Widerstand gibt es an allen Ecken und Enden. Dass SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil Unternehmen zwingen will, Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten können, mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten, löst bei seinem Ministerkollegen Peter Altmaier von der CDU nicht gerade Begeisterung aus.
Wir hatten eigentlich vereinbart, dass wir den freiwilligen Weg gehen. Ich stelle allerdings auch fest, dass in der SPD die Neigung wächst, auf jeden Fall eine gesetzliche Testverpflichtung festzulegen.
Aerosolforscher bestätigen gerade heute, dass sich Menschen fast ausschließlich in geschlossenen Räumen infizieren. Der Arbeitsminister will dem Kabinett morgen daher eine neue Arbeitsschutzverordnung vorlegen. Darin ist auch festgehalten, wer die Tests bezahlen soll. Die Unternehmen.
Das ist in der Arbeitsschutzverordnung definitiv klar geregelt. Auch die Maskenpflicht ist vom Arbeitgeber zu tragen.
Unterstreicht SPD-Chef Norbert Walter-Borjans. Wer bestellt, muss auch bezahlen, fordert Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall mit fast 4 Millionen Beschäftigten im Deutschlandfunk. Für ihn ist die Testpflicht kaum umsetzbar.
Wir haben nicht genügend Tests. Wir haben nicht genügend medizinisches Personal, um das zu bewerkstelligen. Und es kommt noch hinzu, die Menschen müssen es ja auch wollen. Die müssen sich testen lassen wollen. Und was macht denn die öffentliche Hand? Führt der Bund selbst auch eine Testpflicht für Beamte ein und für Angestellte im öffentlichen Dienst und geht mit gutem Beispiel voran?
Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linkspartei, stößt sich vor allem daran, dass in den Betrieben nicht kontrolliert werden muss, ob die Tests auch tatsächlich ausgeführt werden.
Wenn die Arbeitgeber die Tests nur zur Verfügung stellen müssen, dann kann man nicht von einer Testpflicht sprechen. Das allerdings wäre dringend notwendig. Wir müssen wegkommen, im privaten Bereich mit besonderer Härte zu agieren und im Bereich der Wirtschaft Empfehlungen zu geben, das ist falsch.
Die Linke will aber auch die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes nicht mittragen. Auch FDP-Chef Christian Lindner kündigt gegenüber unserem Sender Widerstand an. Er reibt sich insbesondere an den geplanten Ausgangssperren.
Die sind verfassungsrechtlich fragwürdig und teilweise epidemiologisch noch nicht einmal wirksam. Wenn ein geimpftes Paar daran gehindert wird, einen Abendspaziergang zu machen, dann hat das keine Auswirkung auf das Infektionsgeschehen.
Da, wo die Liberalen mitregieren, würden sie gegen die Vorlage stimmen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus geht aber davon aus, dass das Gesetz ohne Zustimmung der Länder verändert werden kann. Von den Bundestagsabgeordneten erwartet er im ARD-Gespräch aber mehr Flexibilität. Denn schließlich gehe es nur um eine bundeseinheitliche Notbremse bei sehr hohen Infektionsraten, wie sie gerade in der dritten Welle zu verzeichnen seien.
Im Infektionsschutzgesetz sagen wir, wir haben Inzidenzen von 50 und das ist schon fürchterlich und da muss schon eine Menge passieren. Und jetzt sagen wir, bei 100 brauchen wir Ausgangsbeschränkungen, brauchen wir Kontaktbeschränkungen. Ich glaube, das ist wirklich angemessen.
Um das Gesetz schon in dieser Woche verabschieden zu können, ist im Parlament eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Frank Capellan. Ein weiterer Wirkstoff steht zur Verfügung. In der Europäischen Union kann nun Johnson & Johnson verimpft werden. Aus Brüssel Peter Kapern.
Für den CDU-Europaabgeordneten Peter Liese sind das außerordentlich gute Nachrichten.
Nach dem Impfrekord in der letzten Woche wird jetzt nochmal ein Turbo eingeschaltet.
Denn der Pharmakonzern Johnson & Johnson hat mit der Auslieferung seiner Impfstoffe in Europa begonnen, wie die EU-Kommission bestätigte. Die ersten Lieferungen haben heute die Lagerhäuser verlassen. Das Unternehmen liege damit im Zeitplan, so eine Kommissionssprecherin in Brüssel. Insgesamt soll Johnson & Johnson den EU EU-Mitgliedstaaten noch im zweiten Quartal 55 Millionen Impfstoffdosen liefern. 10 Millionen davon kommen nach Deutschland. Der Impfstoff, der vor allem im niederländischen Ort Leiden produziert wird, hat einen großen Vorteil gegenüber anderen Präparaten, so Peter Liese.
Johnson & Johnson muss nur einmal geimpft werden. Man kann daher sehr, sehr schnell zusätzlich Menschen einen guten Impfschutz geben.
Zuletzt hatte es immer wieder Zweifel daran gegeben, ob Johnson & Johnson seine Lieferzusagen einhalten kann. In einem Produktionswerk in den USA hatten 15 Millionen Dosen vernichtet werden müssen, weil bei der Herstellung Zutaten unterschiedlicher Impfstoffe vermischt worden waren. Danach stellte sich die Frage, ob dieser Produktionsfehler zu Lasten der EU und ihrer bestellten Impfstoffmengen gehen könnte. Liese sagt, nach seinen Informationen sei die Lieferung von mindestens 50 der 55 Millionen Impfstoffdosen sichergestellt. Da auch andere Hersteller mittlerweile auf Hochtouren produzieren, könnte die EU das Impfversprechen, das sie ihren Bürgern gegeben hat, wahrscheinlich sogar vorzeitig einlösen.
Wenn es jetzt alles normal läuft, werden wir schon Mitte Juli so viel Impfstoff haben, dass 70% der Bevölkerung in der EU geimpft werden können. Also nicht erst Ende des Sommers, sondern mitten im Sommer.
Der Konflikt mit dem Pharmakonzern AstraZeneca allerdings schwelt weiter. Das Unternehmen hatte seine Lieferzusagen drastisch gekürzt. Daraufhin war dem Unternehmen der Export von Impfstoffdosen aus der EU untersagt worden. Die EU-Kommission bestätigte heute, dass sie das im Vertrag mit AstraZeneca vorgesehene Schiedsgerichtsverfahren für Streitfälle eingeleitet habe. Ein erstes Treffen mit Unternehmensvertretern habe bereits stattgefunden. Kommissionssprecher Erik Mamea.
Our plan is to make sure that the company delivers the doses based on what we have in our advanced purchasing agreement.
Unser Plan ist es, sicherzustellen, dass der Konzern die Impfstoffdosen liefert, die er der EU vertraglich zugesichert hat. Und das wären 220 Millionen Dosen bis zur Jahresmitte. Der Konzern selbst sagt, er könne nur 100 Millionen Dosen liefern.
Peter Kapern. Sondersitzung des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages zur so bezeichneten Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte. KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier hatte seinen Soldaten Straffreiheit gesichert, wenn sie Munition abgeben würden, die entwendet oder nach Schießübungen nicht zurückgegeben wurde. Was wusste die Bundesverteidigungsministerin? Klaus Reimer, in unserem Hauptstadtstudio kennen wir heute Abend die Antwort auf diese Frage.
Na, wir wissen zumindest, dass die Sitzung zu Ende ist. 4 Stunden haben die Abgeordneten die Fragen gestellt, nicht nur an die Verteidigungsministerin, auch an Dienstvorgesetzte von Brigadegeneral Kreitmeier, der diese Amnestie seinerzeit im vergangenen Jahr angeordnet hatte. Und die Ausgangssituation war relativ heikel, denn die Ministerin hat immer behauptet, erst im Februar dieses Jahres von der Aktion erfahren zu haben. Und Abgeordnete der Opposition setzen daran ein großes Fragezeichen, weil Annegret Kramp Karrenbauer im Juni 2020 in Calw beim KSK war und dort 15 Minuten, so steht es in ihrem Terminkalender, ein Briefing zum Thema Munition erfahren habe. Tobias Lindner von den Grünen hatte sich hier schon vor der Sitzung skeptisch gemeldet.
Tag vorher besprechen sich der Generalinspekteur und der oberste Heeresgeneral über die Vorfälle, die es bei der Munition gibt, kommt zum Ergebnis. Beim nächsten Tag müssen wir mit der Ministerin über das Thema Munition sprechen und dann findet es keine Erwähnung. Das ist sehr fantasiebedürftig.
Über dieses Timing wurde gesprochen, Herr Heinemann, heute ausführlich. Die Ministerin hat sich nach den Beratungen, nach der Befragung heute kurz geäußert und sie sagte wörtlich, keine der Befragungen hat einen Beleg dafür ergeben, dass ich die Unwahrheit gesagt habe. Soweit das Zitat von Annegret Kramp-Karrenbauer. Tobias Lindner von den Grünen sieht die Ministerin nicht entlastet. Viele Stimmen in der Opposition glauben, wenigstens hat die Ministerin ihr Haus nicht im Griff. Darüber hinaus, glaube ich, ist nach dieser Befragung der Schlusspunkt nicht gesetzt, denn so wie Annegret Kramp-Karrenbauer auch sagte, sei es im Moment noch zu früh, um über personelle Konsequenzen zu entscheiden. Das sagt mir, es wird weiter ermittelt.
Klaus Reimer aus unserem Hauptstadtstudio. Zum Schluss hat die Linkspartei den Entwurf für ihr Wahlprogramm noch einmal glatt geschmirgelt. Vor allem bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr gilt die Partei als nicht anschlussfähig. Deshalb versucht die Linke, die Hürden für ein grün-rot-rotes Regierungsbündnis nach der Wahl zu senken. Volker Fintermann.
Eine Handschrift der beiden neuen Vorsitzenden hat das Programm nicht. Das wäre bei der Linken auch kaum möglich. Aber Janine Wiesler und Susanne Hennig-Welsow sehen in dem Entwurf des Parteivorstands ein Konzept für eine nachhaltige, solidarische und friedliche Gesellschaft.
Wir sind der Meinung, dass man nach dieser Corona-Krise nicht einfach zurück kann zur Normalität, sondern dass wir die Lehren ziehen müssen und die soziale Ungleichheit, die ja auch vor dieser Krise schon bestand und die jetzt in der Krise zugenommen hat, die zu beseitigen und eine solidarische Gesellschaft zu schaffen, in der alle Menschen in Würde leben können,
betont Janine Wiesler. Vier Kernbotschaften sendet die Linke mit dem Programmentwurf von insgesamt über 120 Seiten, die jeglichen provokativen Unterton vermeiden. Geborgenheit geben, natürliche Lebensgrundlagen bewahren, Reichtum fair verteilen und menschlich in der Welt wirken, heißt es da. So soll etwa der gesetzliche Mindestlohn auf 13 Euro angehoben werden, sachgrundlose Befristungen abgeschafft und die Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden gesenkt werden, um mehr Menschen am Erwerbsleben beteiligen zu können. Das Rentenniveau will die Linke auf 53% angehoben wissen und die solidarische Mindestrente soll sich auf 1.200 Euro belaufen, um den rentenpolitischen Murks der Grundrente zu überwinden. Und bis das gelingt, soll die Grundsicherung für Hartz IV auf 658 Euro angehoben werden. Auch die Gesundheitspolitik soll auf ein neues soziales Fundament gestellt werden. Durch den Wegfall der Beitragsbemessungsgrenzen und die Auflösung der privaten Krankenversicherung und den Umbau der Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung, sagt Susanne Hennig-Welsow.
Würde bedeuten, dass wir eine Kasse für alle schaffen und dass wir endlich solidarisch mit allen Einzahlenden hier die gesundheitliche Versorgung sichern.
Das Ganze ist für die Linke nicht von einem sozial-ökologischen Umbau zu trennen, auch um einen klimagerechten und arbeitsplatzerhaltenden Modernisierungsprozess einzuleiten. Etwa mit einem ganz konkreten Angebot an die Automobilindustrie.
Das beschreiben wir unter anderem mit einem Rettungsschirm für Industriearbeitsplätze in Höhe von 20 Milliarden Euro, um da auch tatsächlich finanziell zu unterstützen.
In der Außen- und Verteidigungspolitik bleibt es bei einem klaren Nein zu allen Waffenexporten und dem Streben nach Abrüstung, weshalb die Ausgaben dafür gesenkt werden sollen. Das gilt auch für das 2%-Ziel der NATO. Insgesamt sollen die Verteidigungsausgaben um jährlich 10% reduziert werden. Und auch die Auslandseinsätze der Bundeswehr möchte die Linke beenden, wenn auch nicht mehr so ultimativ wie zuvor, betont Hennig-Welsow.
Das bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen Auslandseinsätze nicht mehr, dass wir sie auch zukünftig nicht wollen. Und wenn wir sagen, wir wollen, dass alle deutschen Soldaten zurückkommen in die Bundesrepublik, dann bedeutet das auch, dass uns klar ist, dass wenn wir das heute beschließen, die morgen nicht hier sind, sondern dass es auch immer ein Prozess ist.
Und Geflüchteten will die Linke einen sicheren Hafen bieten, weshalb Abschiebungen gestoppt und das Bleiberecht ausgebaut werden soll. Ob das Programm von den Mitgliedern auch so angenommen wird, darüber muss der Parteitag im Juni entscheiden. Der hat beim Wahlprogramm der Linken das letzte Wort.
Volker Fintammer aus unserem Hauptstadtstudio. Im Oktober 2015 gelangte der im syrischen Aleppo geborene Abdullah A. als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Inzwischen ist er 21 Jahre alt. Vor 6 Monaten tötete er in Dresden einen Mann mit einem Messer und verletzte einen weiteren schwer. Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung wirft ihm die Bundesanwaltschaft vor. Heute begann der Prozess vor dem Oberlandesgericht Dresden. Annette Apfel.
Man werde sich zu den Vorwürfen nicht äußern, sein Mandant wolle sich schweigend verteidigen, sagte der Anwalt von Abdullah A. gegenüber der Staatsschutzkammer. Abdullah A. dreht sich währenddessen in seinem Stuhl immer von der einen zur anderen Seite. Anerkennen tut er das Gericht als Institution nicht. Das sei für ihn ein irdisches Gericht, das nicht zu bewerten habe, was er aus göttlicher Sicht getan habe, ließ er über seinen Verteidiger mitteilen. Laut Anklage der Bundesanwaltschaft habe Abdullah A. geglaubt, die beiden Männer als gleichgeschlechtliches Paar erkannt zu haben, weil sie Hand in Hand liefen. Eine sexuelle Ausrichtung, die er als schwere Sünde empfunden habe, für die beide zu bestrafen seien. Die Bundesanwaltschaft spricht davon, dass der Syrer das Paar aus Nordrhein-Westfalen aus niedrigen Beweggründen und heimtückisch getötet bzw. schwer verletzt habe. Hintergrund sei die radikal-islamistische Gesinnung des 21-Jährigen gewesen.
Annette Apfel. Bei seinem Besuch in Israel hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin mit Benjamin Netanyahu mit Sicherheit auch über die Explosion in der iranischen Atomanlage Natanz gesprochen. Der iranische Außenminister Zarif hatte Israel für den mutmaßlichen Angriff verantwortlich gemacht. Aus Tel Aviv unser Nahostkorrespondent Benjamin Hammer.
Well, good afternoon, everyone, and thank you, Mr. Prime Minister, for.
Man tritt dem US-Verteidigungsminister nicht zu nahe, wenn man sagt, dass er eine eher trockene Rede hielt nach seinem Besuch in Jerusalem. Das Wort, das alle interessierte, nahm Lloyd Austin jedenfalls nicht in den Mund. Iran. Stattdessen sprach er nur von der guten Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel.
And I am confident that together we can chart a path.
Dabei reiste der US-Verteidigungsminister in einer sehr spannungsreichen Zeit in die Region. Der Iran macht Israel für den jüngsten Stromausfall in der Atomanlage Natanz verantwortlich. Es soll zu einer schweren Explosion gekommen sein. Zu Schäden von Zentrifugen, die Irans Atomprogramm um mehrere Monate zurückwerfen könnten. Laut der New York Times steckt in der Tat Israel hinter dem mutmaßlichen Angriff. Von der israelischen Regierung heißt es aber kein Kommentar. Traditionell werden vermeintliche Angriffe von Israel weder bestätigt noch dementiert. So machte es auch Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Trotzdem wurde er nach seinem Treffen mit dem US-Verteidigungsminister deutlich. Der Iran hat nie aufgehört, nach Atomwaffen zu streben. Herr Verteidigungsminister, wir sind uns einig, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen darf. Israel wird sich auch in Zukunft verteidigen gegen Irans Aggression und Terrorismus.
Israel will continue to defend itself against Irans aggression.
Von Terrorismus spricht auch die iranische Seite und droht mit Rache. Israel kennt diese Situation, denn auch ein weiterer Angriff auf die Atomanlage Natanz im vergangenen Sommer sowie die Ermordung eines iranischen Atomwissenschaftlers vor 5 Monaten werden Israel zugeschrieben. Kürzlich wurde bekannt, dass Israel und der Iran bereits seit Jahren zivile Schiffe ihrer Länder gegenseitig beschädigen. Amos Yadlin, früher Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, bereitet das Sorgen. Es ist kein direkter Krieg, sagte er im israelischen Parlamentsfernsehen. Es ist ein verdeckter Krieg. Der wird bis zu einer gewissen Schwelle geführt, die niemand übertreten will, weder die Iraner noch die Israelis. Aber das Problem an dieser Strategie liegt darin, dass eine der beiden Seiten einen Fehler begehen könnte. Dann wird die Schwelle übertreten und die andere Seite sieht sich gezwungen zu reagieren. Auch Eldad Shavit arbeitete einst für den israelischen Militärgeheimdienst. Er sorgt sich, dass Israels angebliche Angriffe über die Medien zumindest inoffiziell immer wieder bestätigt werden. Das erhöhe den Druck auf den Iran, mit einem Gegenschlag zu reagieren. Den ehemaligen Geheimdienstler treibt auch eine andere Frage um. Warum kam es ausgerechnet jetzt zu dem Vorfall? In einer Zeit, in der die USA und der Iran in Wien indirekt über das Atomabkommen verhandeln. Ein Abkommen, das Premier Netanyahu in seiner aktuellen Form entschieden ablehnt. Natürlich können die Aktivitäten Teil von Israels Versuch sein, Irans Atomprogramm zu stören. Es könnte aber auch sein, dass Israel die Bemühungen torpedieren will, das Atomabkommen wiederzubeleben. Die Optimisten in Israel glauben, dass Irans Position bei den Verhandlungen in Wien durch die schweren Schäden in Natanz geschwächt wurde. Die Pessimisten fürchten, dass der Bogen bald überspannt sein könnte, dass sich der Iran veranlasst sieht, heftiger zurückzuschlagen.
Benjamin Hammer berichtete. In Minneapolis muss sich gegenwärtig Derek Chauvin wegen George Floyds Tod vor Gericht verantworten. Und ausgerechnet dort hat nun abermals ein Polizist tödliche Schüsse auf einen Afroamerikaner abgegeben. Arthur Landwehr.
Der Tod eines 20-jährigen Afroamerikaners, erschossen bei einer Polizeikontrolle, hat in Minneapolis zu Protesten und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei geführt. Hunderte Menschen waren zu einem Polizeihauptquartier gezogen, in derselben Stadt, in der vor einem Jahr der Tod von George Floyd landesweite Proteste ausgelöst hatte. Der Ablauf diesmal: Die Polizei hatte den Mann wegen eines Verkehrsverstoßes angehalten und dann festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Als die Polizisten ihn verhaften wollten, habe er versucht, mit seinem Auto zu fliehen, und einer der Beamten habe geschossen. So die Darstellung der Polizei. Beim Zusammenprall mit einem anderen Auto kam der Wagen zum Stehen. Der 20-Jährige war sofort tot, seine Beifahrerin ist verletzt. Ob der Mann bewaffnet war, ist noch nicht bekannt. Bei den anschließenden Protesten flogen Steine und wurden Polizeiautos beschädigt. Etliche Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei setzte Tränengas und Leuchtgeschosse ein. Der Bürgermeister verhängte eine Ausgangssperre und forderte weitere Truppen der Nationalgarde an. Die ist bereits wegen des Prozesses gegen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin in der Stadt, der George Floyd getötet haben soll.
Informationen von Arthur Landwehr. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.